die erste Amtszeit, die war noch von viel Erratik geprägt. Die war auch viel davon geprägt, dass Trump gar nicht so richtig wusste, was er getan hat damals und auch noch viele sehr kundige Berater in seinem engsten Umfeld hatte. Und wenn man ihn im Wahlkampf beobachtet hat im vergangenen Jahr, und ich war ja sehr eng dabei, ich bin viel durchs Land gereist, wenn man geschaut hat, wie er so agiert hat, wie er auch sein Team zusammengestellt hat, dann konnte es eigentlich wirklich niemanden überraschen, dass es so werden würde. Und jetzt hat ja Trump womöglich bald sein Big Beautiful Bill endlich durch den Kongress gebracht. Und das aus meiner Sicht wird vielen, vielen Menschen, nicht nur Demokraten, auch Konservativen, auch vielen Menschen, die ihn wegen der Wirtschaft gewählt haben, wirklich schaden. Und das könnte natürlich auch so ein Bruch in der Trump-Koalition sein, die nicht Hardcore-Maga-Basis sind, wo die Demokraten dann aber reingehen müssen. Und dann müssen sie da klug reingehen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Rike Havertz. Sie ist Journalistin, internationale Korrespondentin der Zeit und Co-Host des Podcasts Okay America. Seit vielen Jahren beobachtet sie die politische Entwicklung der Vereinigten Staaten mit klarem Blick, großer Expertise und tiefem Verständnis für die Dynamiken eines Landes im Wandel. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht die zweite Amtszeit von Donald Trump und was sie bedeutet für die Demokratie in den USA, für die internationalen Beziehungen, für Europa. Wir sprechen über institutionelle Erosion, strategische Rückzüge, den Druck auf Gerichte, den Zustand der Demokratischen Partei und die Frage, wie Europa sich gegenüber einem unberechenbaren Partner positionieren kann, ohne dabei seine eigene Haltung zu verlieren. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Rike, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über die USA zu sprechen, um über Donald Trump zu sprechen, um über Demokratie zu sprechen und darüber, ob wir die in Gefahr sehen oder dass vielleicht doch alles nicht so schlimm wird, wie es manche meinen. Herzlich willkommen.
Hallo Daniel, freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und mal gucken, ob wir das alles abarbeiten können in der kurzen Zeit.
Du bist ja quasi noch viel tiefer in dem Thema drin als ich, berichtest aus den USA und über die USA und kennst dich dort sehr gut aus. Mit all dem Background-Wissen, was du hast, auch mit all dem, was du in der ersten Amtszeit von Donald Trump mitbekommen hast und gesehen hast, so im Rückblick, ein halbes Jahr später, hättest du gedacht, dass es so wird, wie es jetzt ist? Und ich nehme mal bewusst kein Adjektiv, um den Zustand zu beschreiben. Aber hast du gedacht, dass es das wird, was es jetzt ist?
Ja, schon. Ich glaube, wenn man sich da so tief mit beschäftigt, wie das ja viele Kolleginnen und Kollegen tun, die vor Ort leben und recherchieren, wenn man, so wie ich, eine mehr als 20-jährige Geschichte mit dem Land hat, privat, aber dann eben auch beruflich, dann konnte einen eigentlich wenig überraschen. Du hast das Adjektiv ausgelassen. Ich glaube, aus europäischer Perspektive glauben viele, ist es so schlimm tatsächlich, hat man das erwartet? Und ja, da muss man schon sagen, ja, weil die erste Amtszeit, die war noch von viel Erratik geprägt, die war auch viel davon geprägt, dass Trump gar nicht so richtig wusste, was er getan hat damals und auch noch viele sehr kundige Berater in seinem engsten Umfeld hatte. Und wenn man ihn im Wahlkampf beobachtet hat im vergangenen Jahr, und ich war ja sehr eng dabei, ich bin viel durchs Land gereist, wenn man geschaut hat, wie er so agiert hat, wie er auch sein Team zusammengestellt hat, dann konnte es eigentlich wirklich niemanden überraschen, dass es so werden würde, dass er nur Ideologen um sich schart, die genau das machen, was er will, dass es da im Grunde gar keinen Widerspruch mehr gibt. Das heißt, die Erratik ist vielleicht ein Stück weit geblieben, weil nicht in allen Feldern hat Donald Trump eine klare Ideologie oder einen konsistenten politischen Plan. Das sieht man vor allen Dingen auch in der Außenpolitik. Aber ganz viele Dinge, die er macht, die folgen schon einem Ziel. Und da ist niemand mehr, der sagt, Entschuldigung, das macht vielleicht keinen Sinn oder wollen wir das nochmal überdenken? Und deswegen, ja, leider musste man das so erwarten und konnte man nicht wirklich davon überrascht sein. Und hat mich ehrlich gesagt im November, nachdem er gewählt worden war, so ein bisschen das Gefühl, was ich aus Deutschland mitbekam, überrascht, dass da so Beruhigungsszenarien entworfen worden sind, dass es hieß, naja, wir haben auch die ersten 4 Jahre ja gut, ganz okay irgendwie überstanden. Die amerikanische Demokratie hat es auch überstanden. Das wird schon werden. Und ich dachte, nee, also es wird wirklich anders werden. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Das klingt jetzt so ein bisschen klugscheißerisch. Ich sage das mal so mit diesem etwas nicht so schönen Kraftausdruck. Aber ich glaube, dass wenn du noch 10, 15, 50 andere Kolleginnen fragen würdest, die sehr intensiv im Thema sind, die würden alle sagen, es konnte eigentlich nicht einen überraschen. Und so Ende letzten Jahres in den USA haben wir auch alle viel darüber diskutiert, wo diese Haltung in Deutschland herkommt. Aber ich glaube, das ist natürlich eine verständliche Hoffnung, weil man hofft, dass es nicht so schlimm wird, wie man vielleicht fürchten muss. Und jetzt muss man eben damit umgehen, dass es so ist, wie es ist.
Per Steinbrück hat im Podcast hier vor ein paar Wochen gesagt, dass wir unsere Stimmung, unsere Laune und unser Denken schon früh morgens von Donald Trump beeinflussen lassen und damit dringend mal aufhören sollten und uns stärker auf Europa fokussieren sollten und darauf fokussieren, was wir selbst eigentlich machen können, um mit dieser Situation besser umzugehen und um auch selbst stärker zu werden und selbstständiger zu werden. Ist es denn wirklich so, dass Trump sehr bewusst nach wie vor dieses Fluten mit Informationen nutzt, um wirklich uns alle quasi ja zu überfordern, um uns alle so sehr mit Informationen vollzuladen, dass wir schon gar nicht mehr wissen, was er wirklich will, wohin die Reise am Ende wirklich geht, was vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver ist und was er wirklich machen möchte?
Das ist auf jeden Fall eine Taktik und das ist auch total wichtig, dass man diese Taktik durchschaut. In der ist er ja wiederum sehr berechenbar, weil das macht er einfach verlässlich. Und das ist dann genau unsere Aufgabe als Medienschaffende, das zu selektieren, also sehr genau zu überlegen, was berichten wir, über welches Stöckchen springen wir, worüber berichten wir nicht, aber auch eben gerade in diesen, und ich glaube, darüber hat Herr Steinbrück gesprochen, dass man eben im deutschen Morgen aufwacht und dann macht man das Handy an und dann hat man 5 bis 10 Nachrichten aus den USA, weil es eben in unserer Nacht dann dort Tag war und dann sind alle diese Nachrichten derzeit wieder von Donald Trump bestimmt und da kann man dazu neigen zu sagen, wir machen da viel zu viel, wir haben zu viel Aufmerksamkeit und wir müssen das alles mal ignorieren. Ich glaube, das ist auch nicht die Antwort. Wir können es auch nicht ignorieren. Und deswegen ist aus meiner Sicht meine Aufgabe zum Beispiel, durchzuatmen, wirklich zu gucken, also was ist eine Provokation von Trump, die politisch im Grunde genommen nirgendwo hinführt, die ein Ablenkungsmanöver ist, der wir keinen großen Raum geben müssen. Was ist zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal ein Beispiel bringen sollte, Kanada als 51. Bundesstaat, das wird nicht passieren. Andere Debatte vielleicht ist es mit Grönland. Warum kommt er immer wieder auf Grönland? Warum insinuiert er, dass sich Amerika Grönland aneignen wollen würde? Auch das ist nicht so einfach, aber dahinter steht ja ein sehr starkes politisches Kalkül. Warum ist es strategisch wichtig für die USA? Warum ist dieser arktische Raum auf einmal global geopolitisch so umkämpft? Also da kann man dann sagen, okay, da steckt was drin. Wie berichten wir darüber, was vielleicht nicht nur allein mit Donald Trump und den USA zu tun hat, sondern auch mit vielen anderen Bereichen, nämlich der europäischen Rolle, der dänischen Rolle. Was macht Russland eigentlich dort im Raum? Welche Interessen hat China? Das Thema kann man nehmen und dann besser und größer erzählen und auch wegdrehen von Donald Trump. Und dann gibt es eben Dinge, die in diesem ganzen Wust an Informationen, die Donald Trump rausbläst, vermeintlich untergehen, aber vielleicht doch wichtig sind. Und das ist eben genau aus meiner Sicht meine Aufgabe, die Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten, genau diese Unterscheidung zu treffen, aber eben auch zu sagen, okay, man muss wirklich nicht über jedes Stöckchen springen, was er hinhält. Und das macht er ja gerne. Und er ist ja eben auch jemand, der nicht nur die Plattform des Weißen Hauses nutzt, sondern seine eigenen Plattformen, also True Social. Und wenn er eben in Schreiblaune ist, dann haut er da halt auch 5, 6, 7 Posts raus. Und dann muss man halt einfach, dann ist es meine Aufgabe, damit es vielleicht die Menschen da draußen nicht müssen, alle 7 zu lesen und zu entscheiden, was davon ist relevant und was ist nicht relevant. Und ich finde, das ist der eine Teil von dem, was du gerade über Per Steinbrück gesagt hast und was er erzählt hat. Und das andere ist natürlich, was ist die eigene Rolle Europas? Bei welchen Themen können wir selber definieren, wie wir uns aufstellen? Aber das wird immer im Kontext mit den USA geschehen, weil derzeit ist einfach nicht vorstellbar, dass wir ohne die USA agieren, weil sie sind eben immer noch eine der großen Weltmächte, die gerade, und das ist ja gerade Trump auch, der geopolitisch so viel bestimmt, nicht nur wenn es um Zollpolitik geht, sondern auch wenn es um Nahostpolitik geht, wenn es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht. Also wir können kein Thema wirklich verhandeln, auch Klimaschutz. Nichts können wir im Grunde ohne die USA verhandeln. Insofern ist es natürlich die Frage der eigenen Rollendefinition, aber dann auch der Beziehung zu den USA.
Ich neige ja manchmal ein bisschen sehr zur Dystopie und gerade wenn es um Demokratie geht und deren Schutz, bin ich eher einer, der lieber einmal zu oft warnt und einmal zu oft mahnt, bevor man sagt, naja, wird schon alles nicht so schlimm werden. Wenn ich mir anschaue, was die letzten Wochen und Monate in den USA passiert ist, dann ist es aus meiner Sicht schon ein sehr deutliches Aushebeln von, nicht nur von Demokratie an sich, sondern eher von den demokratischen, ich sage jetzt mal, Sicherheitsfunktionen, also auch der Justiz in den USA, all dem, woran wir eigentlich uns festhalten, also dass Recht gesprochen wird, dass unabhängig entschieden wird, dass auch rechtliche Entscheidungen, juristische Entscheidungen durchgreifen und im Zweifel auch jemanden wie Trump einbremsen können. Und wenn ich da aktuell rüberschaue, dann habe ich so das Gefühl, ja, irgendwo sind da natürlich auch die Gerichte und die machen ihren Job und dann im Zweifel landet es irgendwann beim Supreme Court und dann wird es vielleicht doch wieder eher in favor of Trump irgendwie entschieden. Zumindest kurzfristige Sachen, die wir irgendwie die letzten Wochen gesehen haben. Auch jetzt diese Entscheidung, dass Gerichte Trump nicht mehr ganz so sehr einbremsen können, die ja irgendwie so eine Randnotiz, ich glaube, letzte Woche war. Wie siehst du das denn? Also wie groß ist wirklich die Gefahr, dass die Demokratie und vor allem eben ihre ja, Kontrollmechanismen da drüben so sehr ins Wanken geraten, dass Trump irgendwann mehr oder weniger machen kann, was er will?
Die Gefahr ist da, das kann man auch nicht beschönigen. Man kann jetzt nicht sich zurücklehnen und sagen, ja, das halten wir jetzt 4 Jahre aus, wie eben in der ersten Amtszeit und danach wird es schon nochmal gut gegangen sein. Ich sage auch nicht, dass es nicht gut geht, aber ich sage, dass es eine deutliche Gefahr gibt, die muss man benennen. Du hast die Gerichte gerade angesprochen. Ich glaube, auf vielen Ebenen machen die Richterinnen und Richter gerade genau den Job, den sie haben in diesem politischen System der USA. Die Problematik ist, dass Donald Trump sich an vieles vermeintlich nicht hält oder nicht halten möchte und sagt, ich ignoriere Gerichtsurteile. Und das haben wir übrigens auch in seiner ersten Amtszeit gesehen. Da sind ein Großteil seiner Entscheidungen, die er getroffen hat, von Gerichten angezweifelt worden. Und er ist da, und er hat fast immer verloren vor Gericht. Und damals hat er sich an den Großteil der Dinge gehalten, die da entschieden wurden. Jetzt ist es so, dass er es teilweise ignoriert oder versucht, noch irgendwo ein Schlupfloch zu finden. Ich glaube trotzdem, dass das wichtig ist, auch für die Gesellschaft, dass gesehen wird, dass diese Gerichte arbeiten und dass sich das auch häuft. Und es wird ja mehr werden. Es werden immer weitere Entscheidungen von Donald Trump juristisch angefochten werden. Und dann genau einige wenige dieser Entscheidungen, bei weitem nicht alle, weil der Supreme Court selber entscheidet, welche Fälle er anhört oder nicht. Und es ist ja nur ein Bruchteil derer, die wir gerade im Land erleben. Die landet dann beim Supreme Court und da hat er einfach einen strategischen Vorteil und das ist seine Leistung aus der ersten Amtszeit, das ist die politische Lebensleistung von Mitch McConnell, der jahrzehntelang im Senat eine der prägenden republikanischen Figuren war, der es sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Supreme Court politisch konservativ zu besetzen. Das haben auch Demokraten gemacht, das ist das Problem, dass in diesem Parteiensystem, in diesem Zweiparteiensystem irgendwann beide Parteien angefangen haben, diese Richterinnen und Richter, die eben vom Präsidenten ernannt vom Senat bestätigt werden, nicht mehr so unabhängig sind, wie sich das die Gründerväter einst erdacht hatten mit diesem obersten Gerichtshof, sondern beide Parteien haben angefangen zu sagen, wenn wir die Chance haben, einen Richter, eine Richterin zu besetzen und das ist auf Lebenszeit, dann gucken wir natürlich eher nach Juristen, die uns politisch nahestehen. Und Trump hatte eben in seiner ersten Amtszeit nur als kurze Rückblende die Chance, 3 Richterposten zu besetzen. Den ersten davon, Das war der offen gewordene Platz von dem verstorbenen Richter Anthony Scalia. Der ist im Februar 2016 gestorben. Ich erzähle das so ausführlich, weil es wichtig ist, weil es so eine krasse politische Komponente hat. Der ist im Februar 2016 gestorben. Da war Trump gerade so aufgetaucht auf der politischen Landkarte. Da waren Primaries in New Hampshire. Ich erinnere mich gut, weil ich dort war. Und dann kam ich irgendwie am Wochenende zurück nach Washington D.C. und dann kam die Nachricht, dass Scalia gestorben war. Damals war Obama Präsident. Obama hätte das Vorschlagsrecht gehabt und ja bis November, bis zur Wahl auch noch viele Monate Zeit. Und damals hat eben Mitch McConnell gesagt, das geht nicht. Das ist so eine wichtige Entscheidung, die können wir jetzt im Wahlkampf nicht mehr treffen. Deswegen sollte das der neue Präsident oder die neue Präsidentin, damals neuer Präsident, weil nur Männer zur Wahl standen, entscheiden. Und hat eben mit den Mehrheiten, die die Republikaner hatten, hat es im Senat blockiert. Als es dann 2020, 4 Jahre später, genau das gleiche Szenario gab, Ruth Bader Ginsburg gestorben, deutlich später im Jahr, also im September war es und im November war die Wahl, hat der gleiche Mitch McConnell gesagt, nein, nein, natürlich wird es Donald Trump noch entscheiden, obwohl er nur noch 2 Monate im Amt war, bevor die Wahl war. Und da die Republikaner ebenfalls die Mehrheiten hatte, hat er es durchgesetzt. Und dazwischen lag noch ein weiterer Posten, den er einfach ganz regulär besetzen konnte. Aber da sieht man, wie viel, sage ich mal, Long Game da drin steckte, diesen Supreme Court konservativ zu besetzen. Und davon profitiert Donald Trump jetzt, indem er darauf hoffen kann, dass die Entscheidungen eher zu seinen Gunsten ausfallen. Wobei, wir haben jetzt schon gesehen, nicht alles uneingeschränkt in diesem Supreme Court immer in Trumps Richtung läuft. Und das war jetzt eine sehr lange Ausführung für die aber auch etwas komplexe Frage, hält das System? Ich glaube, das System kann halten, aber das System ist so unter Beschuss wie noch nie zuvor, weil Donald Trump kein Interesse an der Staatsform Demokratie hat. Und die Ideologen hinter ihm, die MAGA-Bewegung, die Leute, die Project 2025 geschrieben haben, die fantasieren im Grunde genommen von postdemokratischen Präsidenten 2028. Also für die ist die Staatsform Demokratie nicht erstrebenswert. Und deswegen muss man da so genau drauf gucken, ist Zivilgesellschaft so wichtig, sind Medien so wichtig, ist Aufmerksamkeit wichtig und ist es auch wichtig, dass wir uns nicht abwenden.
Wie siehst du denn gerade die Stimmung im Land? Also ich habe ja schon das Gefühl, es scheint gerade irgendwas in Bewegung zu kommen, diese ganze No-King-Bewegung, die wir jetzt gesehen haben die letzten Wochen. Die Menschen gehen auf die Straße, das Ganze auch noch quasi fast schon ikonisch passend zu der großen Militärparade, die Donald Trump geplant hat, wo dann doch nicht so viel los war und auf der anderen Seite im ganzen Land die Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen ihn zu protestieren. Da bewegt sich gerade was, oder? Also man hatte ja Anfang des Jahres, ging es mir zumindest so, ich hatte immer das Gefühl, oh, wann kommt das denn jetzt endlich mal? Also es kann ja nicht sein, dass dieses ganze Land so lange zuschaut und es passieren lässt. Aber ich glaube, so langsam gibt es da die ersten Kipppunkte, also bei den Zustimmungswerten ohnehin, aber auch, dass die Leute wirklich merken, wir müssen da was tun, um die Art und Weise, wie wir leben in diesem Land und miteinander umgehen, auch politisch zu schützen.
Absolut. Und ich verstehe auch den Frust und ich bekomme diese Frage sehr oft gestellt, warum passiert da nicht mehr, wo sind die Demokraten? Und das sind alles berechtigte Fragen. Ich glaube, obwohl man absehen konnte, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen kann, weil es war eben sehr knapp und das war jetzt nicht eine Überraschung, dass er am Ende gewonnen hat, sind danach trotzdem viele, auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner, viele auf progressiver Seite, erstmal in so einen Rückzug gegangen. Ich glaube, viele haben sich ins Private zurückgezogen. Ich habe das selbst auch erlebt. Thanksgiving nach der Wahl, da war es gerade erst 3-4 Wochen her, war ich bei meiner American Family, also bei meiner amerikanischen Familie, die ich seit 20 Jahren kenne und hochpolitisch alle und im Grunde genommen waren wir alle erschöpft. Also ich auch, ich räume das auch ein. Ich war nach 7 Monaten, 6 Monaten Dauerwahlkampf auch erschöpft und man wollte einfach mal und irgendwie 3-4 Tage sich nicht damit befassen. Und ich finde, das ist legitim, dass man sich 3-4 Tage mal nicht mit etwas befassen möchte. Das Problem ein bisschen ist, dass aus diesen 3-4 Tagen 3-4 Monate wurden. Nicht nur bei den Demokraten auf politischer Ebene, sondern glaube ich auch bei vielen Menschen im Land. Und das ist ein Problem, weil Donald Trump so ein unfassbares Tempo vorgelegt hat. Und ich glaube, wenn aber die Menschen, die in ihren Städten wohnen, und das muss man ja vom Kleinen ins Große denken, wenn die nicht das Gefühl haben, es ist nicht nur in meiner Community irgendwas, was ich tun kann, Protest, eine Gemeindeversammlung, Gleichgesinnte, mit denen ich mich austauschen kann, sondern ich habe da auch eine demokratische Partei, die total vorangeht, die was tut, die sichtbar ist, dann wird es schwer, sich selber aufzuraffen, weil man manchmal das Gefühl hat, aber die da oben, die machen ja auch nichts. Wo sind die eigentlich? Außer, dass sie darüber debattieren, welche Strategie sie jetzt anwenden sollen, um 2028 das White House zurückzugewinnen oder 2026 die Kongresswahlen. Und da diese Debatte bei den Demokraten in der Partei, die ist nach wie vor total am Laufen, weil viele von den Etablierten sagen, wir warten einfach ab, bis die Umfragewerte von Trump schlecht werden. Und die werden ja schon schlecht, bis er beginnt, Fehler zu machen. Und wir müssen eher einen moderaten Kurs fahren. Und dann gibt es eben andere, die sagen, nein, jetzt müssen wir deutlich linker werden. Und zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, die Abgeordnete aus New York, Bernie Sanders, der eigentlich unabhängige Senator, aber immer für die Demokraten stimmende aus Vermont, die haben ja ihre Fight the Oligarchy-Tour gemacht, also dem Kampf der Oligarchen. Das war so das erste Signal, dass man dachte, da passiert was. Und jetzt gerade in der vergangenen Woche oder in der vorvergangenen Woche ist Zoran Mamdani in New York aus den Vorwahlen der Demokraten um das Bürgermeisteramt als Sieger hervorgegangen, der sich selbst als Donald Trumps schlimmsten Albtraum bezeichnet, der explizit dezidiert links ist und der wirklich mit deutlichem Abstand auch gewonnen hat, diese parteiinterne Vorwahl. Jetzt kann man sagen, ja, das ist halt New Yorker demokratische Elite, aber New York ist eben nicht nur Manhattan. New York sind auch sehr viele andere Bereiche, in denen diverse Menschen leben, in denen Arbeiterschaft lebt. Und der ist mit einem Programm an den Start gegangen, das vor allen Dingen versuchen will, die Lebenshaltungskosten für New Yorkerinnen und New Yorker zu senken. Und ich glaube, davon kann die Partei lernen. Und dann haben wir den von dir angesprochenen No-King-Protest gesehen, der eben wirklich in sehr vielen Städten und nicht nur in New York, L.A. und Washington, sondern auch in Atlanta, in Detroit, in New Orleans war. Und das heißt, ich glaube, die Leute merken, okay, dieses Tempo, was Trump vorgeht, wir müssen jetzt auch was tun. Und ich finde das gut, dass das sichtbar ist. Ich glaube, dass in vielen Communities ganz viel mehr passiert. Aber aus meiner Sicht muss jetzt auch vor allen Dingen die Demokratische Partei muss jetzt einfach versuchen, wirklich den Schalter umzulegen und auch eine strategische Entscheidung zu treffen. Und lustigerweise, ich habe in unserer letzten Folge von Okay America mit Klaus Brinkbäumer, haben wir darüber diskutiert, weil Klaus durchaus der Ansicht war, vielleicht brauchen sie erst eine Obama-gleiche Lichtgestalt. Also vielleicht müssen sich die Demokraten erst auf einen Kandidaten, eine Kandidatin einigen, bevor sie dann darauf ihre Strategie ausrichten. Und ich habe das Gefühl, es würde zu lange dauern, diesen Kandidaten gerade zu finden, weil niemand wagt sich so ganz nach vorne, viele wollen. Und vielleicht muss doch erst eine strategische Entscheidung getroffen werden. Aber das ist das, was wir gerade parteiintern bei den Demokraten sehen. Und ich glaube, sie werden aber unter Druck gesetzt, eben über die Leute, die auf die Straße gehen und sagen, okay, was passiert denn eigentlich gerade mit unserem Land? Und jetzt hat ja Trump womöglich bald sein Big Beautiful Bill endlich durch den Kongress gebracht. Und das aus meiner Sicht wird vielen, vielen Menschen, nicht nur Demokraten, auch Konservativen, auch vielen Menschen, die ihn wegen der Wirtschaft gewählt haben, wirklich schaden. Und das könnte natürlich auch so ein Bruch in der Trump-Koalition sein, die nicht Hardcore-Mager-Basis sind, wo die Demokraten dann aber reingehen müssen. Und dann müssen sie da klug reingehen. Und den Moment dürfen sie aus meiner Sicht nicht verpassen.
Wir nehmen hier gerade auf, kurz nach dem NATO-Gipfel, kurz nach dem G7-Treffen, einiges auch schon wieder passiert. Das ist ja das Absurde an diesem halben Jahr, ist ja, dass alles so schnell passiert. Also gefühlt haben wir schon 4 Jahre hinter uns, aber es ist erst ein halbes Jahr. Und man kommt gar nicht so richtig mit. Wir hatten G7 in Kanada und wir hatten kurz darauf dieses, ich nenne es mal amerikanische Iran-Intermezzo, wo man sich da auch mal eben kurz noch eingebracht hat zum Schaden oder zum Wohl der Situation. Das wird sich erst noch herausstellen. Und dann hatten wir den NATO-Gipfel, wo man dann wohl für Trump auch noch das Ganze verkürzt hat, damit er dann auch irgendwie seine Aufmerksamkeitsspanne hinbekommt. Ist nicht allein das alles schon wieder vollkommen absurd? Also, dass Trump fliegt früher aus Kanada, um sich um was in seinen Worten wirklich Wichtiges zu kümmern. Kurz darauf tritt man in einen Krieg ein, auch noch scheinbar ohne den Kongress zu informieren, beziehungsweise die Person zu informieren, die man hätte informieren müssen, was wohl erst danach passiert ist. dann gibt's großen Aufruhr. Was wurde denn jetzt da wirklich zerstört und was nicht? Wie groß ist der Schaden wirklich? Hat es überhaupt was gebracht, was man da gemacht hat? Dann haben wir den NATO-Gipfel. Und am Ende des Tages, jetzt mal unabhängig vom Iran, hat er es immerhin hinbekommen, dass sich alle NATO-Mitglieder auf dieses 5%-Ziel irgendwie geeinigt haben, was vor ein paar Jahren auch noch völlig undenkbar gewesen wäre. Also allein die letzten 3 Wochen schon wieder völlige Absurdität und Entfesselung sozusagen. Wie blickst du denn darauf? Also auf dieses wahnsinnige Tempo schon wieder? Und was bedeutet das am Ende auch für die Sicherheitslage, die wir auf diesem Planeten momentan haben, sowohl für die NATO-Mitglieder als auch im Nahen Osten?
Ich fange mal mit dem Komplexeren an, was der Nahe Osten ist, weil wir gerade derzeit einfach nicht genau wissen, was dort weiter passieren wird. Also wir wissen nicht, wie groß die Zerstörung war von den iranischen Atomanlagen. Es gibt da unterschiedliche Aussagen. Donald Trump versteigt sich in die Erzählung eines absoluten Triumphes und diese Erzählung wird er dann durchhalten müssen. Das heißt, er wird sich insoweit involvieren müssen in Nahost, dass diese Erzählung fortgeschrieben werden kann. Und da ist die Frage, muss er sich dann noch weiter involvieren, auch militärisch, was er eigentlich auf gar keinen Fall möchte, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner wollen keinen neuen Krieg in Nahost unter US-Beteiligung. Und auch seine Basis, die MAGA-Basis, will das auf keinen Fall. Die sind ja eher ideologisch so gepolt, dass sie sagen, wir wollen uns raushalten und America first und die amerikanischen Interessen zuerst und keine Involviertheit in diese ganzen ausländischen Kriegen. Das ist ja auch Teil der großen Debatte, inwieweit die USA sich noch in der Ukraine engagieren oder eben nicht. Und deswegen ist es politisch für Trump ohnehin ein Hochrisikospiel gewesen, diesen Militärschlag im Iran zu machen an Benjamin Netanyahus Seite, an Israels Seite. Mutmaßlich wird Netanyahu in den kommenden Tagen nach dieser Aufnahme in Washington D.C. zu Gast sein. Es ist die Rede von Waffenruhen, aber wie sehr kann das von Dauer sein? Wie sehr werden die Iraner bereit sein, tatsächlich über diesen Druck, den Trump mit den Militärschlägen aufgebaut hat, an den Verhandlungstisch zurückzukehren oder eben nicht? Welche Rolle wird Europa spielen? Europa war eigentlich immer sehr eng involviert, wenn es darum ging, ein neues iranisches Atomabkommen zu verhandeln. Das erste übrigens hat ja Trump selber aufgekündigt, das damals unter Obama verhandelt worden war. Und diese Militärschläge, und da kommt so eine leichte Überleitung hin zu Europa und zur NATO, darüber hatte Donald Trump Europa und seine Partner in Europa nicht informiert. Am Freitag war der deutsche Außenminister Johann Wadephul noch gemeinsam mit anderen nach Genf gereist, um Gespräche mit iranischen Vertretern zu führen. Er sprach am Freitagabend europäischer Zeit über intensive Gespräche und dass sie fortgesetzt werden sollten. Und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag US-amerikanischer Zeit flogen die Militärflugzeuge der USA schon los, um diesen Militärschlag auszuführen. Das heißt, da war die Planung in den USA längst abgeschlossen und die Europäer wurden darüber nicht informiert. Und das ist natürlich etwas, das war eine Gleichzeitigkeit von Dingen, die natürlich einen absoluten Disconnect aufgezeigt hat zwischen dem, was Donald Trump einfach entscheidet, und dem, wo Europa in diesen Fragen steht, nämlich nicht auf der Prioritätenliste Nummer 1 von Donald Trump. Und in diesem Kontext ist dann der NATO-Gipfel in Den Haag passiert, von dem im Vorfeld alle Diplomaten, alle hinter den Kulissen und auch nicht so sehr hinter den Kulissen gesagt haben, dieser NATO-Gipfel muss ein Erfolg werden. Und das haben ja auch der neue Bundeskanzler Friedrich Merz und eben sein Außenminister Wadephul immer klar gemacht, auch mit ihrem Bekenntnis zu diesen 5% Verteidigungsausgaben, wobei ja nur 3,5% wirklich für Waffen und dergleichen ist. 1,5% kann in Infrastruktur fließen, also zum Beispiel auch einen Brückenbau. Aber nichtsdestotrotz, die 5% als Zahl war in der Welt und Deutschland hat sie unterstützt. Das wurde von Amerikanern auch sehr deutlich wahrgenommen. Das wurde auf dem NATO-Gipfel auch gesagt. Aber dieser NATO-Gipfel stand unter dem einzigen Ziel, ihn zu einem Erfolg zu machen. Und der Erfolg ist nicht nur, dass da das 5%-Ziel beschlossen wurde und Donald Trump sich eben erst einmal nicht von dieser Allianz abgekehrt hat, sondern der Erfolg ist auch, dass Donald Trump überhaupt nach Den Haag gereist ist, dass er nicht rhetorisch dort für einen Eklat gesorgt hat. Und ich verstehe das taktisch, strategisch. Und die 5% sind am Ende auch Europa dienlich, weil Europa durch diese nicht mehr vorhandene Verlässlichkeit der Amerikaner natürlich selbst sich darum kümmern muss, wie europäische Sicherheit und Freiheit verteidigt werden kann. Nicht nur politisch-diplomatisch, sondern im Zweifel dann eben auch über dieses NATO-Bündnis. Die große Frage, die über allem steht, ist, ja, dieser NATO-Gipfel war jetzt ein Erfolg. Die Europäer haben da sehr viel für getan. Auch Mark Rutte, der neue NATO-Generalsekretär, hat quasi eine doch sehr lange Schleimspur Richtung Washington gelegt, um das alles möglich zu machen. Und man kann das verstehen, weil man möchte nicht so etwas Wichtiges wie den NATO-Gipfel mit einer schlechten Botschaft verknüpfen. Das wäre nicht mehr aus der Welt zu schaffen gewesen. Aber wie verlässlich ist es jetzt? Und wird diese Verlässlichkeit, die Donald Trump dafür einen Moment gezeigt hat, ja, ich bleibe in der NATO, ja zur Bündnistreue, ja zum Artikel 5, ich bin ganz angetan von den 5%, diese Meinung kann er halt jederzeit wieder ändern. Und das ist die Problematik in der im grundsätzlichen Agieren mit den USA unter Donald Trump. Insofern, ich verstehe, dass das so gemacht wurde taktisch, dass man diesen NATO-Gipfel von den Bildern und von dem Ergebnis her zu einem Erfolg machen musste. Aber jetzt muss man sich in Zukunft nach vorne gerichtet auch überlegen, wo ist die eigene europäische Souveränität? Was machen wir nicht nur den Amerikanerinnen und Amerikanern zuliebe, sondern machen wir für uns und selbstständig? Und die Ukraine ist das nächste gute Beispiel. Da sind die Europäer absehbar auf sich alleine gestellt, weil Donald Trump ermüdet ist von diesem Krieg. Er will das Problem loswerden. Putin agiert nicht so, wie er das möchte. Alle Drohkulissen bringen nichts. Und ich glaube nicht, dass sich Donald Trump noch groß weiter monatelang da engagieren wird und deswegen auch die Hilfen einstellen wird, finanziell, militärisch oder es zumindest nicht mehr groß promoten wird, dass er das tut. Und dann ist Europa mit diesem Problem alleine konfrontiert und dann muss man da eben auch alleine Lösungen für finden. Und dann muss man aber vielleicht auf anderer Ebene, um nochmal zurückzuzirkeln zum iranischen Atomprogramm, vielleicht dann auch manchmal eine andere Ansprache in Bezug auf Donald Trump versuchen zu wagen, weil er mag ja nicht nur umschmeichelt werden, er mag auch starke Partner. Und je stärker Europa für sich agiert, desto besser sicherlich dann auch wieder in gewissen Bereichen eine Verhandlungsposition mit Donald Trump. Aber es bleibt unterm Strich, die mangelnde Verlässlichkeit der USA bedroht nicht nur Diplomatie, bedroht nicht nur gute transatlantische Beziehungen, sondern bedroht auch eine grundsätzliche Sicherheit in Europa. Das ist einfach so, weil die Europäer werden nicht so schnell ausgleichen können, wenn Donald Trump seine Meinung morgen wieder ändern sollte und der NATO eben doch den Rücken kehrt. Nicht mit einem Austritt, das ist nicht so einfach möglich durch Gesetze in den USA, aber durch im Grunde eine so schlafende Mitgliedschaft. So wird es auch diskutiert in der MAGA-Basis hinter den Ideologen, dass man halt bleibt, aber sich einfach nicht mehr engagiert. Und diese Lücke wird nicht so schnell zu füllen sein. Und das ist der schmale Grat, auf dem Europa gerade unterwegs ist. Und deswegen, ja, verstehe ich alles, was da für den NATO-Gipfel getan wurde. Aber nach vorne blickend muss man, glaube ich, nicht nur ein fast devotes Verhalten gegenüber Donald Trump an den Tag legen, sondern auch eins der Souveränität und Stärke. Und Deutschland und auch Europa versucht das ja zum Beispiel im Bereich der Zollpolitik, wo man sehr deutlich formuliert, was Deutschland, was der europäische Raum, was der EU-Raum an Stärke mit an den Tisch zu bringen hat.
Was ich mich da die ganzen letzten Wochen immer mal wieder frage und ja, nochmal, ich bin vielleicht ein bisschen pessimistischer grundsätzlich, was solche Themen angeht, aber es ist ja so ein ewiger Balanceakt zwischen den ja politischen Führern demokratischer Staaten in Europa, ob das jetzt ein Friedrich Merz ist oder ein Keir Starmer oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir einen Donald Trump, der ja offensichtlich wirklich gegen ein demokratisches System und gegen demokratische Werte arbeitet. Und ja, wir sind in vielen, vielen Bereichen natürlich abhängig von den USA wirtschaftlich, aber auch politisch und vor allem auch sicherheitspolitisch. Wie finden wir denn da den richtigen Spagat zwischen, wir machen alles, um ihm sozusagen zu gefallen und es ihm so angenehm wie möglich zu machen, Stichwort NATO-Gipfel, und auf der anderen Seite klare Kante zu zeigen gegen seine Angriffe auf die Demokratie. Also irgendwann müssen wir doch da auch mal in eine Situation kommen, wo wir sagen, wir schauen uns das jetzt nicht länger an, wie er da dieses demokratische System unterwandert sozusagen oder in Gefahr bringt.
Das ist die ganz große Herausforderung und hätte ich die perfekte Antwort darauf, würde ich vermutlich nicht mehr im Journalismus arbeiten, sondern irgendetwas anderes Wichtiges tun, aber nein, Scherz beiseite. Ich glaube, es ist genau die Frage. Ich glaube, bei den Handelsfragen könnte das, und da kommt jetzt ja auch die nächste Deadline, der 9. Juli war die Deadline, die Frist, die Donald Trump nochmal gesetzt hatte, 90 Tage, um nochmal zu verhandeln und hatte damals diese 50% Zölle zurückgenommen. Der 9. Juli ist jetzt bald. Auf europäischer Ebene ist es da auf EU-Ebene noch zu keiner Einigung mit den USA gekommen. Aber ich glaube, da könnte schon auch noch was passieren, weil da zeigt sich Donald Trump zum einen bereit, seine Position durchaus zu ändern. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der EU-Raum hat da Stärke. Also da ist Europa, ist die Europäische Union kein schwacher Partner. Und da wird es auch deutlich formuliert. Das hat zum Beispiel auch Friedrich Merz sehr deutlich formuliert. Bei sicherheitspolitischen Fragen ist es, glaube ich, schwieriger, weil eben, wie von mir gerade skizziert, diese Lücke nicht so leicht zu schließen ist. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Bereiche. Vielleicht ein kleines Beispiel, als der deutsche Außenminister Wadephul zu seinem Antrittsbesuch bei Marco Rubio war. Das war noch bevor Merz ins Weiße Haus kam. Da diente dieses Treffen natürlich vor allen Dingen erst einmal gute Kommunikationskanäle zu dieser neuen amerikanischen Administration zu legen. Es diente sicherlich auch der Vorbereitung des Antrittsbesuchs des neuen Kanzlers, der ja ganz allgemein als Erfolg auch bewertet wurde. Und dann gab es aber in diesen Tagen, in denen Wadephul in den USA war, auch Nachrichten über die veränderte Visavergabe für international Studierende. Und darauf wurde Wadephul auch angesprochen von uns Medienvertretern in Washington. Und er hat im Grunde keine klare Antwort darauf gefunden, hat gesagt, er müsse sich da noch etwas genauer einlesen, obwohl die Nachricht schon sehr lange in der Welt war. Und das war so ein Moment, wo ich mir gewünscht hätte, genau das, was du gerade formuliert hast, die klarere Kante. Er hat dann zwar gesagt, der Außenminister, Wissenschaftsfreiheit etc. ist für Deutschland und die deutsche Regierung ein hohes Gut und nicht verhandelbar. Aber ich finde, das wäre schon ein Bereich gewesen, weil er uns eben tangiert in den internationalen Beziehungen, wo man deutlicher hätte sein können und wo man es aus meiner Sicht jetzt, wo diese Antrittsbesuche absolviert sind, wo der NATO-Gipfel zunächst einmal erfolgreich bestritten wurde, diese Momente, wenn sie aufkommen, ich glaube, die muss man dann doch auch deutlicher formulieren. Und das ist eben dieser Balanceakt, der jetzt hinbekommen werden muss. Da jetzt alles zu zertrümmern, das ist aus meiner Sicht A, politisch nicht gegeben und würde ich auch für falsch halten, weil, das habe ich ja eingangs gesagt, wir kommen einfach nicht ohne die USA aus, gerade in dieser Welt. Und deswegen, glaube ich, bleibt es ein Balanceakt, muss man sich aber gut überlegen, wo man Dinge formulieren kann. Ich glaube zum Beispiel, was Visavergaben für international Studierende angeht, das wäre zum Beispiel so ein Bereich und das ist auch ein wichtiger Bereich, weil er eben ein internationaler Bereich ist, weil es da auch um Demokratiefragen geht und das, was teilweise jetzt mit welchen Begründungen da Studierende ausgewiesen werden sollen, das ist aus meiner Sicht auch nicht dem amerikanischen Gedanken zuträglich. Und ich glaube, das muss man alles tun und gleichzeitig muss man versuchen, und das versucht ja Merz, die Verbindungen zu anderen Ländern und die Gemeinschaft zu anderen Ländern deutlich zu verstärken. Und das hat auch Olaf Scholz schon gemacht. Aber ich glaube, das muss Europa jetzt sehr, sehr stark tun und nicht nur in Gremien wie der Europäischen Union, weil wir wissen, da gibt es auch unsichere Player wie Ungarn oder teilweise auch Italien, sondern Bündnisse schließen, wo man Bündnisse schließen kann. Also die Ukraine-Reise von Merz mit Starmer, Macron und ich glaube, es war noch jemand mit dabei, das ist so ein Signal. Oder mit Kanada die engere Anbindung zu suchen, wo es ja auch diverse Formate gibt. Ich glaube, das ist dann auch wichtig, um zu zeigen, wir halten an diesen Bündnissen fest. Wir sind nicht so wie Donald Trump, der versucht America first und der in bilateralen oder auch multilateralen Beziehungen im Grunde genommen immer nur Optionen für Deals sieht und damit keine Verlässlichkeit mehr hat, sondern wir als Deutschland und Europa suchen verlässliche Partnerschaften in der Welt und darüber kann man ja auch dann wieder neue Stärke entwickeln.
Was ich ja in dieser ganzen Gemengelage momentan auch ganz spannend finde, ist die Rolle Chinas. Also wenn ich mal so ein paar Jahre zurückdenke, haben wir gar nicht so weit zurückdenke, ehrlicherweise, wenn ich ein Jahr zurückdenke, dann hatten wir eine Situation, in der wir sehr viel über China, über Taiwan gesprochen haben, darüber, dass da was passieren könnte und wir natürlich auch wirtschaftlich sehr davon abhängig sind. Und auf einmal hält sich China wahnsinnig zurück und lässt die anderen alle mal machen. Und selbst Trump ist in seiner ganzen wirtschaftlichen Hasstirade sozusagen gegenüber China erstaunlich ruhig geworden. Nicht, dass er nicht trotzdem seine Tariffs natürlich irgendwie da haben will, aber es ist irgendwie nicht mehr so das große, große, große Thema. Wie siehst du das denn?
Ich glaube, dass das täuscht. Ich glaube, dass das gerade vermeintlich nicht so das große Thema ist, weil wir über die Kriege in Nahost und in der Ukraine mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind, auch mit den Zöllen. Und die Frage auch immer ist, wie viele Kapazitäten hat man für wie viele Großthemen? Und ich glaube, da ist die Kapazität begrenzt. Aber China wird aus meiner Sicht eine sehr große Rolle spielen, künftig und auch bald wieder, weil A, die Zollverhandlungen zwischen den USA und China auch weitergehen werden, weil aus amerikanischer Perspektive China der größte Konkurrent ist, der größte Wettbewerber, auch die größte Bedrohung. Das heißt, die außenpolitische und wirtschaftspolitische Strategie Trumps richtet sich eigentlich in diesen Raum, auch wenn das gerade nicht so sichtbar ist. Ich glaube aber, dass wir das deutlich mehr spüren werden, auch insofern, als dass eben das Interesse an Europa, was wir ja durchaus spüren, dass das stark nachgelassen hat unter dieser Trump-Administration, dass eben die Kapazitäten auch militärisch vielleicht sich eher in den Indo-Pazifik-Raum bewegen, weil wir eben nicht wissen, ob China in diesem andauernden Krieg Russlands in der Ukraine und dem Unvermögen, diesen zu beenden, weil Putin eben nicht bereit ist, ihn zu beenden, ob China darin nicht auch eine Chance sieht, irgendwie in Taiwan doch zu agieren. Was werden die USA dann tun? Donald Trump hat sich gegenüber Taiwan relativ ambivalent geäußert in der Vergangenheit. Das heißt, man weiß es nicht so ganz genau, ob er dann eben die Konfrontation mit China suchen wird. Was bedeutet das dann wiederum für Europa? Ich glaube, dass das vermeintlich gerade alles im Hintergrund liegt, aber eigentlich immer mitschwingt. Und auch die europäische Position gegenüber China ist dann ja eine, die vielleicht neu definiert werden muss. Es gab mal vor 2 Jahren, 2023 war das, auf dem G7-Gipfel in Japan einen klaren Beschluss der G7, dass man eben nicht ein Decoupling betreiben würde, also eine komplette Loslösung von China, weil es einfach unmöglich ist aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen schon, aber ein De-Risking, also sich nicht mehr in eine so große Abhängigkeit von China begeben will. Auch da wieder, wo sucht man Partnerschaften, wo sucht man Bündnisse? Will vielleicht Trump auf einmal doch mit China einen Deal machen? Das wissen wir alles nicht. Und dann vielleicht noch ein Beispiel, wo man vielleicht sagen kann, man muss eigentlich ein viel größeres Augenmerk gerade auch auf China legen, ist Trumps Entscheidung, USAID, also die amerikanische Entwicklungshilfe, mehr oder weniger komplett einzustellen. Das hat nicht nur dafür gesorgt, dass Menschen de facto wirklich sterben, weil die Hilfen aus den USA nicht mehr angekommen sind in den Ländern, die sie dringend gebraucht hätten. Also es gab eigentlich die Getreidesäcke verrotten in Lagern und Menschen sterben, weil einfach dieses Programm eingestellt wurde zu 90% oder im Grunde fast, ja, eigentlich gänzlich. Und aber über diesen furchtbaren Fakt hinaus, dass wirklich Menschenleben an diesen Hilfen hängen, all diese Räume, die die USA auch verlassen haben mit ihrer Entwicklungsarbeit überall auf der Welt, das sind Räume, in die China reingehen kann, in die China auch reingeht. Nicht nur finanziell, materiell, sondern eben auch ideologisch. Und das ist zum Beispiel etwas, was in diesem Wust an Nachrichten und Dingen, die aus den USA immer kommen, manchmal aus den Augen verloren wird. Und deswegen glaube ich, sollten wir nicht der Tendenz anheimfallen, China zu ignorieren oder zu glauben, es ist ruhig darum geworden. Das ist vielleicht China gerade ganz recht, aber ich glaube, es gibt sehr viele Themen, da müssten wir eigentlich genauer hinschauen. Und ich glaube auch, Trump wird sich jetzt vielleicht nach der Sommerpause, wenn er vermeintlich in seiner Welt einen Frieden in Nahost geschlossen hat und vielleicht gesagt hat, okay, die Ukraine, das überlasse ich Europa, dann wird aus meiner Sicht das Augenmerk von Trump außenpolitisch sich wieder auf China richten.
Wenn du jetzt auf die letzten Monate zurückschaust, quasi als Abschlussfrage, gerade seit November, du als jemand, die sehr tief im Thema ist, die viel in den USA war und ist und viel mit dem Land zu tun hatte, schon ganz lange. Gibt es denn irgendwas, das dich die letzten Monate noch überrascht hat oder wo du gesagt hast, oh, jetzt habe ich da nochmal wirklich eine ganz andere Seite, einen ganz anderen Aspekt dieses Landes und seiner Gesellschaft irgendwie kennengelernt?
Ich glaube, ich habe ja eingangs gesagt, es konnte eigentlich überraschen, was Trump jetzt so macht in der zweiten Amtszeit. Tatsächlich das Tempo, das hat selbst mich ein bisschen überrascht. Das finde ich schon erstaunlich. Ich glaube nicht, dass er das so aufrechterhalten kann, aber trotzdem dieses wahnsinnige Tempo, Das hat mich überrascht und mich hat auch ein bisschen diese schon erwähnte Resignation von vielen Menschen im Land in den ersten Monaten überrascht, weil das für mich eigentlich überhaupt keine, das ist kein amerikanischer Charakterzug. Also so funktionieren eigentlich die Menschen. Man kann ja nie pauschalisieren, jeder Mensch ist anders, aber das ist eigentlich nicht die Art. Das fand ich schon, und gerade auch bei Menschen, die politisch engagiert sind, die eigentlich keine Debatten scheuen, die wollen, die auch stolz sind. Und das ist ja wiederum was sehr Amerikanisches, dieser unfassbare Stolz auf das eigene Land, auf die eigene Nation, und dass da so viele irgendwie bereit waren, temporär zu sagen, okay, die Demokratie wird hier gerade echt in Gefahr gebracht, aber wir gehen jetzt erstmal, weiß ich nicht, brunchen, segeln, wir ziehen uns ins Private zurück. Das hat mich in den ersten Monaten schon vielleicht nicht unbedingt krass schockiert, aber schon ein bisschen überrascht und frustriert vor allen Dingen, weil ich auch mit all meinen amerikanischen Freunden, mit denen ich im Austausch bin, auch dort die Tendenz wahrgenommen habe. Und ich werfe ihnen das nicht vor, weil ich es, wie gesagt, verstehe. Aber es hat so einen Moment zu lang gedauert aus meiner Sicht. Und das hat mich schon überrascht. Also vor allen Dingen auf der Ebene der Partei, weil, also jetzt in meinem privaten Umfeld kann ich sagen, da sind die Menschen dann schon irgendwann aus ihrem Frust auch ein bisschen schneller wieder rausgekommen, überlegen, ob sie sich zum Beispiel lokalpolitisch engagieren, was sie sonst tun können. Und das wiederum hat mich dann so wieder positiv eingenommen von dem Land, was ich so liebe, dass man dann eben sagt, so, und jetzt gehen wir wieder in die Aktion. Und was können wir denn jetzt tun? Und was können wir auch im Kleinen verändern? Und ja, das um nicht nur negativ zu sprechen, das habe ich schon auch verspürt jetzt wieder in den letzten Wochen, in Monaten. Und das hält ja auch die Hoffnung am Leben, dass Amerika so viel mehr ist als Donald Trump. Und das ist das Problem, dass wir gerade aus so vielen genannten Gründen so viel über Donald Trump sprechen müssen und darüber vielleicht manchmal vergessen, dass das Land immer noch das schöne, offene Land sein kann, was viele von uns lieben, und diese Menschen, die dieses Land ausmachen, auch immer noch in diesem Land leben und eben darum kämpfen, dass es dieses Land bleibt. Und das muss man, da habe ich mich vielleicht selbst auch negativ überrascht, weil ich das kurzzeitig auch aus dem Blick verloren habe und jetzt dann aber schon wiedergefunden habe und hoffe, dass diese Seite Amerikas natürlich am Ende wieder die Oberhand gewinnt.
Absolut, ja, das hoffe ich auch. Und insofern drücken wir mal die Daumen, dass es wieder besser wird in vielerlei Hinsicht, auch vor allem im Hinblick auf die politische Situation. Und sind auf jeden Fall gespannt, weil ich schaue mir trotzdem immer noch, auch wenn Per Steinbrück das nicht möchte, jeden Morgen die Schlagzeilen an und beobachte ganz genau, was da drüben passiert. Und du natürlich auch. Und alle, die mehr dazu erfahren möchten, sollten natürlich auf jeden Fall auch deinen Podcast, den du vorhin schon erwähnt hast, Okay America, abonnieren, weil da bekommt man aus meiner Sicht mit die besten Informationen, wenn man sich ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen möchte.
Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank.
Danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sprechen konnten.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ich vermute nicht das letzte Mal, dass ihr über die USA sprechen werdet in eurem Podcast.
Definitiv nicht. Danke dir.
Danke auch. Bis bald.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.